hier diese Hangarischität.
Ganz genau. Und jetzt sitzen wir uns gegenüber und können eigentlich anfangen mit Hallo aus dem Bundestag.
Mit Daniel Lücking.
Und Stella Tschiftschik. Genau, wir haben uns heute einen extrem angenehmen Platz ausgesucht. Wir lümmeln hier auf einem Sofa im Paul-Löbe-Haus, können, wenn wir über die Galerie hinwegschauen, auf dem Raum schauen, wo gerade die nicht öffentliche Sitzung stattfindet. Leider dürfen wir nicht rein, da ist ein Licht auf Rot. Insofern geht es gerade ganz geheim zur Sache, denn der Untersuchungsausschuss zum Breitscheidplatz-Attentat vernimmt gerade den einzigen Verfassungsschutzzeugen, Herrn Gilbert Sieberts, zum wiederholten Male, der heute an diesem Tag verfügbar war.
Der zweite Zeuge vom Verfassungsschutz, Erik Rehndorf, ist heute wieder abgeladen worden aus persönlichen und kosmetischen Gründen, sage ich. Daher wurde er heute nicht angehört und ich konnte ihn nicht zeichnen. Und so blieben uns heute nur zwei Zeugen vom LAGESO, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales. Und zwar waren das Michael Wolter und im Anschluss Jacqueline Wagner.
Genau, das ist in den Pressegesprächen erörtert worden diese Woche, warum Herr Rehndorf nicht kann. Also er hat eine Erkrankung und könnte maximal auch für 2 Stunden aussagen. Da haben die Grünen auch gesagt, nein, also für 2 Stunden lohnt sich das Ganze nun nicht. Wir möchten ihn schon in einer längeren Sitzung vernehmen. Die Gründe dafür, dass er hier nicht erscheinen konnte, waren auch relativ plausibel. Und insofern kann man das so stehen lassen. Man hätte ihn nicht maskieren können, was für ihn in seiner Position halt notwendig gewesen wäre. Es braucht auch niemand den Namen Erik Rehndorf googeln. Das ist bekanntermaßen ein Pseudonym, unter dem er hier auch vor dem Ausschuss hätte aussagen müssen. Ja, und so bleiben uns eben nur 2 Zeugen der Kategorie irrelevant, muss man leider so sagen.
Leider ja.
Stella, was macht denn die Zeugen so irrelevant?
Ja, den Mangel an Relevanz.
aber auch ein bisschen die Redundanz, oder?
Die Redundanz, ja, und die Repetitivität der Fragestellung der, vor allen Dingen der AfD-Fraktion.
Gut, wir müssen das jetzt hier an dieser Stelle nicht wiederholen, doch wir müssen es wiederholen, weil vielleicht steigt er ja auch erst heute in die Podcast-Reihe ein. Wir haben das ja in den letzten Sitzungen immer schon kritisiert, dass eben die chronologische Vorgehensweise der CDU-CSU, die leider auch von der SPD mitgetragen wird, dafür sorgt, dass wir uns von Adam und Eva beginnend bis in die Neuzeit vorarbeiten. Sprich,
ja, ich würde eigentlich schon von Ursuppe ausgehen. Also ich glaube, mit Adam und Eva sind wir da schon zu weit.
Zu weit fortgeschritten, ja. Genau. Wir befinden uns im Jahre des Herrn 2015 und nachdem wir Polizisten aus dem süddeutschen Raum gehört haben, wo der spätere Attentäter als erstes vorstellig wurde, arbeiteten wir uns ein bisschen weiter nach Norden und sind jetzt doch tatsächlich in Berlin angekommen und hören dort Zeugen vom LAGESO, Landesamt für Gesundheit und Soziales, die uns im Prinzip nur sagen können, hey, wir haben total viel zu tun gehabt 2015 und wir können uns an diesen späteren Attentäter überhaupt nicht mehr erinnern.
Das kann man auch nachvollziehen, wenn man sich die Arbeitsweise des Landesamtes anschaut. Denn auch hier war zum damaligen Zeitpunkt wurden Fingerabdrücke nur analog abgenommen, also richtig mit Stempelkissen auf Papier. Dann wurde das weggeschickt, aber noch eine Kopie vor Ort gelagert. Und so war es dem Amt auch überhaupt nicht möglich, nochmal Fingerabdruckabfragen zu machen. Wenn jemand ein zweites Mal vorstellig wird, dann kam der wie neu dort an. Also das heißt wirklich, die Arbeit war
auch im Jahr 2015 keineswegs besser als in den 1960er, 70er Jahren.
Richtig, genau. Und dann kommt noch dazu, dass selbst wenn digital gearbeitet wird und wenn es darum geht, um die einzelnen Accounts von Mitarbeitern, erzählte uns der Zeuge Michael Wolter, dass wenn neue Kollegen dazu kamen, dass die erstmal mit Accounts von anderen Kollegen zusammengearbeitet haben, was auch bei ihm der Fall war, dass es einige Arbeitsschritte gab, wo er war, ja, wer das jetzt genau bearbeitet hat, weiß ich gar nicht. Das war von meinem Account aus, aber ich weiß das jetzt gar nicht. Ich habe das dann später auch unterzeichnet, aber wer das jetzt genau bearbeitet hat, das kann ich Ihnen gar nicht sagen.
Ja, wir reisen kurz zurück ins Jahr 2015. Da hatten wir eben ein ganz großes Aufkommen an Menschen, die Asyl in Deutschland gesucht haben und heillos überforderte Strukturen. Das muss man heute so sehen. Und auch damals war das ja sehr offenkundig. Es gab Menschen, die im Freien übernachtet haben vor dem Lageso, weil sie eben an dem Tag nicht bearbeitet werden konnten, aufgenommen werden konnten. Die Zustände waren gerade in Berlin auch wirklich katastrophal. Das kann man auch so festhalten. Das war die Presseberichterstattung zu damals. Und wer da vorbeigegangen ist, der konnte sich da auch selber ein Bild von machen, wie eben mit den Menschen da bei der Ankunft umgegangen worden ist. Und da ist es dann auch verständlich, wenn Zeugen oder wenn Herr Wolter beschreibt, dass man eben bei der Ersterfassung sich auf das Wesentliche beschränkt hat, sprich den Namen erfasst hat, die Fingerabdrücke und Handabdrücke genommen hat und gar nicht groß weiter nachgedacht hat. Herr Wolter wurde heute so ein bisschen in die Mangel genommen von der AfD-Fraktion, die natürlich
die Überforderung rausarbeiten wollte.
Ganz deutlich auf die Überforderung abzielte. Die ist ja auch nicht zu leugnen. Das ist dokumentiert. Und Herr Seitz von der AfD warf quasi Herrn Wolter vor und auch später der Zeugin Jacqueline Wagner, dass eben erste Anhaltspunkte gar nicht berücksichtigt worden sind.
Ja, zum Beispiel versteifte er sich auf die Frage, warum die Sprachmittler, wenn die zum Beispiel in der Übersetzung feststellen, dass irgendein Dialekt nicht hinhauen kann mit der Herkunft, die der Asylantragstellende behauptet. Wenn er zum Beispiel feststellt, dass das kann nicht sein, so spricht man da nicht, dass das keine Konsequenzen hätte. Und in die gleiche Kerbe schlug eigentlich auch im Verlauf des Ausschusses auch nochmal der Ausschussvorsitzende, Herr Armin Schuster. Und da sagte dann irgendwann der Zeuge, das, was Sie jetzt hier von unserer Stelle erwarten, das macht später das BAMF. Dafür sind wir gar nicht zuständig. Und da hört dann auch von der Richtung aus Herrn Seitz, hört dann die Fragestellung auch wieder auf, dass als er dann merkt, ach so, die Kritikpunkte, die ich jetzt hier gerne anbringen würde, die sind hier gar nicht die richtige Person betreffend.
Ja, also das war auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen, dass weder Herr Schuster noch Herr Seitz da wirklich ein Verständnis für gehabt zu haben schienen. Also es ging damit los, der Zeuge Herr Wolter hat ganz klar differenziert, es gibt Sprachmittler und es gibt Dolmetscher. Mhm. Dolmetscher sind ausgebildete, sprachlich kompetente Menschen und Sprachmittler sind Menschen, die eine Sprache können, die können Sprachmitteln, aber sie können nicht rechtskräftig irgendwelche Aussagen treffen. Genau. Und ein Dolmetscher ist eben so zertifiziert,
dass vereidigt, und dann eben im BAMF und eben dem Lageso sind die Sprachmittler zugeordnet und damit.
Und da gab es halt zu wenig Leute, also das könnt ihr euch so vorstellen, dass eben, weil ihr 3 Jahre mal in München gelebt habt, könnt ihr diesen komischen Münchner Dialekt, diesen komischen bayerischen Dialekt irgendwie verstehen und seid jetzt plötzlich in Hamburg mit irgendjemandem konfrontiert, der aus München kommt und erklärt einem einheimischen Hamburger, was da für komische Worte eben aus dem Mund herauskommen. Aber habt halt auch manche Dinge nicht so richtig verstanden. Gerade für Herrn Seitz, der ja seines Zeichens Jurist ist, hätte eigentlich verständlich sein müssen, dass die Sprachmittler, die bei der Ersterfassung zum Einsatz kommen, eben keine rechtsverbindlichen Aussagen machen können und dass man eben deswegen auch eine Bauchgefühleinschätzung, die man ja berechtigt treffen kann und sagen kann, nee, der Dialekt, der kommt nicht aus der Ecke, dass man die auch nicht aktenkundig machen kann, weil sich da natürlich auch Nachteile für die Menschen ergeben, die sich zu dem Zeitpunkt halt noch nicht belegen lassen, wo aber durch die Arbeit des BAMF, des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, später wirklich auch sichergestellt gewesen wäre, wenn sie vor einem amtlich zertifizierten und vereidigten Dolmetscher sitzen, dass eben sowas auch dort auffällt. Ja, also auf dem Punkt ist aber dann auch wieder deutlich länger herumgeritten worden, als das eigentlich der Fall hätte sein müssen. Und der Ausschussvorsitzende Armin Schuster machte das dann auch gleich in einem weiteren Aspekt. Es gab wohl mindestens 3 Erfassungen von der Person des späteren Attentäters hier in Berlin. 2 relativ früh und eine 3. Erfassung dann im November, Dezember 2015. Und bei dieser 3. Erfassung fiel eben auf, dass es bereits Anträge gab.
Ja.
Und dass hier eben eine Art von Sozialbetrug stattgefunden hat.
Genau, dass er in Freiburg den Antrag schon mal gestellt hat.
Genau, und ja. Da war Herrn Schuster nicht ganz verständlich, warum nicht sofort bei den ersten beiden Erfassungen dieser Abgleich mit Freiburg erfolgt ist. Und Herr Wolter hat das dann aber als Zeuge auch ganz gut rausarbeiten können, dass eben die Prozesse der Digitalisierung nicht so weit fortgeschritten waren. Also wenn man Fingerabdrücke auf Papier entgegennimmt und die nicht gleich in irgendein digitales System einspeist, kann natürlich auch keine digitale Abfrage wenige Tage später zu einem Erfolg und zu einem Treffer führen, dass da schon was stattgefunden hat. Und auch in anderen Systemen oder in anderen Bereichen wurde dann eben deutlich, dass nur weil Fingerabdrücke in Berlin erfasst werden oder in Freiburg erfasst werden, dass die eben nicht deutschlandweit zur Verfügung stehen. Und man hat eben damals nach bestem Wissen und Gewissen die Fingerabdruckdaten ausgetauscht. Also wenn Süddeutschland in Baden-Württemberg Fingerabdrücke erfasst worden sind und die Person weitergeschickt wurde zu einer Station innerhalb des Landes, dann gingen die Fingerabdrücke nicht automatisch nach Berlin. Und wenn Berlin dann ihn erfasst hat, dann haben die nicht automatisch Fingerabdrücke mit Baden-Württemberg abgeglichen, was generell sehr unverständlich ist, weil die Asylgewährung ist ja eine Bundesangelegenheit. Und warum dann nur auf Landesebene eine Fingerabdruckerfassung stattfindet und kein Abgleich mit anderen Ländern, das war halt schwer zu belegen. Aber wir sagten es ja eingangs der Folge schon, Redundanz, Redundanz, Redundanz. Das sind alles Aussagen, die hätte der Ausschuss heute nicht gebraucht. Denn so ist das Ganze schon in den Expertenanhörungen im Mai beschrieben worden. Und man hat eben festgestellt, ja, 2015, alle überfordert. Technische Systeme waren nicht vorhanden. Digitalisierung erfolgte nicht oder wenn, dann nur zu spät. Und das sind im Grunde genommen dann auch die Sachen, die Sachbearbeiter heute beschrieben haben.
Ja, genau. Also diese Punkte hat die zweite Zeugin Jacqueline Wagner, die mit Abstand die am schnellsten abgefertigte Zeugin war, ebenfalls bestätigt und hat kam nochmal auf die Überstunden zu sprechen, dass die einzelnen Mitarbeiter 30 bis 50 Personen pro Tag bearbeitet haben, was wirklich, wenn man bedenkt, dass 20 Minuten Bearbeitungszeit dafür vonnöten waren, dass das wirklich bis zu 16 Stunden am Tag sind, ist das schon sehr beachtlich.
Und Herr Wolter hat sein Überstundenkontingent auch relativ gut in Zahlen fassen können.
In Überminuten?
Genau, also die Überstunden in der öffentlichen Verwaltung werden in Minuten genau oder werden minutengenau erfasst. Und er schätzte seine Überstunden für 2015 auf einen Bereich von 15.000 bis 18.000. Das macht heruntergebrochen dann 250 bis 300 Überstunden oder auf Arbeitswochen a 40 Stunden heruntergebrochen sind wir dann bei 7,5 Wochen Überstunden, die er als einzelner Bearbeiter hätte leisten oder geleistet hat. Und da auch noch hier von unserer Seite nochmal ganz klar Hochachtung für das, was damals 2015 unter den Arbeitsbedingungen geleistet worden ist. Das wollen wir weder Herrn Wolter noch Frau Wagner irgendwie zur Last legen, die auch heute wie Zeugen vor Ihnen nur deswegen da gesessen haben, weil irgendwo im System ihr Name auftauchte und niemand irgendwie nachhalten konnte.
Ja, es war ja sogar so, dass sie erst aufgrund der Ladung festgestellt haben, dass sie mit dem späteren Attentäter zu tun hatten.
Richtig.
Ja.
Auch das wurde heute noch mal ganz genau beschrieben. Weil das Landesamt für Gesundheit und Soziales plötzlich so viele Menschen vor der Tür stehen hatte, brauchte man sehr schnell sehr viele Bearbeiter. Da wurde dann teilweise auch von der Bundeswehr Gebrauch gemacht und Menschen aus dem Wachbataillon, die ansonsten total repräsentativ in der Gegend rumstehen, mussten dann plötzlich in der Antragsbearbeitung eingesetzt werden.
Genau, mussten die Unterlagen vorbereiten. Und da war auch die Frage, ich weiß gar nicht mehr, aus welcher Fraktion die kamen, ob die Soldaten auch für die Abnahme der Fingerabdrücke zuständig waren. Und da konnte sich der Zeuge nicht mehr erinnern, ob das der Fall war.
Genau, also heilloses Chaos. Ich kann mich auch an 2015 noch erinnern oder 2016, dass ich ein Schreiben vom Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr bekommen habe und angeschrieben worden bin, ob ich bereit wäre, irgendwie in der Flüchtlingserfassung oder Hilfe tätig zu sein. Muss ich mal raussuchen, habe ich auch, glaube ich, zu Hause noch irgendwo abgeheftet. Also man hatte wirklich zu wenig Personal, hat jeden reingeschmissen, wo es nur geht. Auch die IT muss wohl überfordert gewesen sein, weil eben diese Leute, die dann die Anträge bearbeitet haben, keine eigenen Accounts bekommen haben, sondern sie wurden eben von etablierten Mitarbeitern angelernt und mussten mit den Zugangsdaten dieser Mitarbeiter dann erfassen, Dinge ausdrucken, und die Mitarbeiter haben dann nur noch gegengezeichnet. Also unter den Umständen kann eben auch niemand nachhalten, wer dann welchen Menschen erfasst hat. Herr Wolter konnte das dann auch nochmal sehr eindrücklich beschreiben. Es war auch nicht gängiger Standard, dass irgendwie Fotos von allen Menschen gemacht wurden oder dass eben auch von allen Menschen Fingerabdrücke genommen worden sind. Und es war eben dem Zufall überlassen, ob jemand erkennt, dass hier schon ein Antrag gestellt worden ist.
Genau, das ging nur daran, auch an das Gesicht kann ich mich erinnern. Und dann kann man noch mal gucken, das war irgendwie letzte Woche irgendwann. Aber wenn es eine andere Person bearbeitet hat, bestand da keine Chance, dass man da irgendeinen zweiten Antrag irgendwie erkennen konnte.
Genau, aber alles, über was wir hier reden, ist Vergangenheit, ist abgestellt. Man hat die Fehler erkannt, teilweise auch schon vor diesem großen Aufkommen an Antragstellern und Asylsuchenden wollte man das abstellen, aber irgendwie gab es keine offenen Ohren dafür oder keinen Bedarf oder die Kosten waren halt zu hoch. Spätestens seit 2016 ist aber das Ganze digitalisiert und sinnvoller gestaltet, und insofern hätte der Ausschuss da heute eigentlich auch nicht mehr drüber reden müssen. Warum er es trotzdem tut, da sind wir dann bei dem Verursacher des ganzen Debakels. Das verdanken wir der CDU-CSU und auch der SPD, die auf der chronologischen Aufarbeitung dieser Ereignisse bestehen und die dann in Kauf nehmen, dass eben sehr wenig Aufklärung stattfindet.
Ja, und dass natürlich das Interesse an dem Fall mit dieser schleichenden Aufklärung natürlich auch abebbt. Und das ist, wem damit geholfen ist, ich weiß es nicht.
Also ein bisschen Selbstkritik oder Manöverkritik halt auch, was die Pressevertreter angeht. Ich war diese Woche bei zwei Pressehintergrundgesprächen dabei. Mhm. Es waren natürlich weitaus mehr Pressevertreter in den Hintergrundgesprächen als heute bei der Sitzung. Wir hatten heute so ungefähr 20 Leute auf der Tribüne, die dem Ganzen beigewohnt haben, und davon waren, wenn wir beide uns dazu rechnen, waren vielleicht 5
für die
Presse aktiv. Also heute im Bundestag hat berichtet, ein freier ARD-Hörfunkjournalist, der regelmäßig da ist, hat berichtet, beziehungsweise verfolgt das Thema sehr intensiv. Kurz war jemand von der Jungen Welt da und eben wir zwei. Das ist das, was ich so wahrgenommen habe. Und in den Hintergrundgesprächen gab es diese Woche, ich muss die Kollegen nicht namentlich outen, aber es war eben jemand von der Zeit da, also der gedruckten Version. Es war jemand von der FAZ da. Es waren Leute vom Hörfunk da, weiß ich gar nicht. Aber doch vom Hörfunk, eine Kollegin vom Deutschlandfunk, die das Thema auch begleitet. Und sie sagte dann halt auch, also wenn der Verfassungsschutzzeuge heute nicht kommt, für die beiden Lageso-Zeugen komme ich nicht. Mhm. Weil mittlerweile erkennbar ist, dass das einfach 2 bis 3 Stunden verschenkte Arbeitszeit sind, weil keine neuen Erkenntnisse dazu zutage gefördert werden. Und ich kann es den Kollegen nicht verübeln und Kolleginnen nicht verübeln, dass sie dafür nicht erscheinen. Mhm. Und diese Art von, ja, ich sag mal, ungünstigen Auswirkungen auf die Pressearbeit, die scheint man aber auch wirklich zu kalkulieren. Also es gibt auch andere Methoden, mit diesem Thema jetzt umzugehen. Die CDU-CSU, kann ich auch so aus der Arbeit sagen, hat einen riesengroßen Presseöffentlichkeitsstab. Ich habe für meine Arbeit die Pressemitteilungen der Fraktionen abonniert und müsste jetzt Pi mal Daumen schätzen, aber grob ist das Aufkommen an Pressemitteilungen, wenn man alle Bereiche der CDU-CSU abonniert, liegt das 5-mal höher als bei anderen Fraktionen. Schon im Vergleich zur SPD vielleicht 3-mal höher und im Vergleich zu Oppositionsfraktionen, was die an Pressemitteilungen gewährleisten können, ist es auf jeden Fall 5-mal höher. Also, und bei dieser großen CDU-CSU findet eben Pressearbeit zum Untersuchungsausschuss derzeit nur in homöopathischen Dosen statt. Also es wird kein Pressehintergrundgespräch anberaumt. Diese Pressehintergründe, die gehen auch in die dpa, also in den Termindienst der dpa normalerweise. Dort erscheinen die dann und dann wissen Redaktionen, ah ja, okay, zu dem Thema gibt es irgendwas. Findet bei der CDU-CSU-Fraktion in vorauseilendem Gehorsam nicht statt, weil sie wissen, wir haben irrelevante Zeugen einbestellt, ja, die halt auch keinen Nachrichtenwert haben. Und ich würde das Ganze wahrscheinlich auch gar nicht so kritisieren, wenn nicht über dieser ganzen Regierungskoalition auch immer mal wieder das Wort Neuwahlen schweben würde, weil man sich gerade wieder behagt, weil es gerade wieder Unstimmigkeiten gibt. Und hätten wir aus der letzten Krise, die, oh Wunder, auch von Herrn Maaßen, dem jetzt endlich AD Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz und nach letzten Presseberichten auch eindeutig als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkten Bundesbeamten. Genau, Herrn Maaßen sind wir los. Irrelevanz im Ausschuss ist leider gegeben. Und genau, Neuwahlen war das Stichwort. Ja. Würde es zum jetzigen Zeitpunkt zu Neuwahlen kommen, dann hätten wir einen wirklich seltsamen Abschlussbericht für den Untersuchungsausschuss. Wir hätten zu 2/3 sehr intensiv untersuchte Routinevorgänge, ja, die keine Aufklärung bisher wirklich geliefert haben, auch nicht liefern werden. Und leider ist es auch so, im Fall von Neuwahlen wäre es nicht gesichert, dass auch der nächste Bundestag sich mit einem Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss wieder beauftragt.
Ja, vor allen Dingen, wenn man die Resultate aus dem jetzigen sich anschaut, würde man wahrscheinlich relativ schnell sagen, na gut, das können wir uns dann auch gleich ganz schenken.
Genau, also. Und wir haben bisher nicht über die Landeskriminalämter geredet, ja, die mit dieser ganzen Aufgabe betraut waren. Wir haben bisher nicht über eine mögliche BND-Beteiligung geredet, weil die ja natürlich der erste Ansprechpartner für ausländische Nachrichtendienste sind, von denen es ja Hinweise gab, Stichwort Marokko.
Ja.
All das war bis jetzt nicht auf der Tagesordnung. Und dass wir über Verfassungsschutzzeugen reden, das ist einzig den Grünen und der Linksfraktion zuzuschreiben, vielleicht auch der FDP, so genau habe ich das gerade nicht auf der Pfanne. Und wenn es eben nach der großen Koalition geht, CDU, CSU und die SPD macht leider bereitwillig mit, dann bleibt es bei dieser chronologischen Aufarbeitung, dann hören wir einen Zeugen nach dem anderen, dann wird dieser Anschlag in Vergessenheit geraten.
Ja, und ob das dann der Zeitraum der Legislatur überhaupt reicht, um dieses mal tatsächlich zum Anschlagstag zu kommen, das ist ja auch dahingestellt.
Genau, also Shoutout an alle, die sich da irgendwie berufen fühlen, an der Situation was zu ändern. Macht Druck und fordert ein, dass mehr Aufklärung stattfindet und Aufklärung in eine sinnvolle Richtung stattfindet und nicht in der peniblen Dokumentation eines jeden Schrittes, den der spätere Attentäter hier 2015 gemacht hat in Deutschland. Ich glaube, so werden wir uns bis zum Ausschussende nicht zu relevanten Aspekten hier, ja, vorarbeiten. Und das ist schwer zu ertragen. Man kann es immer wieder nur sagen.
Ja, vor allen Dingen ist es auch für die Hinterbliebenen schwer zu ertragen, die auch jeder Sitzung beiwohnen, die auch nur Kopfschütteln da sitzen und sagen so, das kann nicht sein, dass das so aufgearbeitet wird oder eben nicht aufgearbeitet wird.
Und all das unter einem massiven Kostenaufwand. Das müssen wir ja auch mal zum Thema machen. Wir hatten ja dieses nette Mittagessen vor zwei Sitzungen mit dem Herrn Staatsanwalt aus Freiburg.
Mit der Anreise und natürlich mit der Übernachtung, weil die Anreise zu lang dauert, um dem Zeugen zuzumuten, an einem Tag hin und wieder zurückzufahren.
Genau.
Vor allen Dingen, weil ja immer völlig unklar ist, wie lange ein Ausschuss dauert. Das heißt, man kann nicht einen Zug buchen, wenn man nicht weiß, wann der Ausschuss beendet ist. Also das ist schon...
Es sind ja nicht nur die Reisekosten, also wäre es nach dem Terminkalender der Großen Koalition da gegangen, hätten wir heute auch noch eine dritte Zeugin gehört, die damals im Lageso gearbeitet hat. Die ist jetzt nach München verzogen, hat dort eine andere Stelle angenommen und war heute auch verhindert, aber auch die wäre angereist und hätte im Prinzip erwartungsgemäß in ähnlicher Richtung ausgesagt wie die beiden Zeugen jetzt, sprich, dass sie zur Aufklärung nichts beitragen kann, dass sie sich an den späteren Attentäter nicht erinnern kann. Und das sind eben so Dinge, die finden hier gerade statt und das unter auch massivem Kostenaufwand. Die Fraktionen haben Referenten angestellt, die sich einzig mit dem Thema befassen und ja, die arbeiten können, klar, aber die kaum zu relevanten Teilen vordringen können, weil eben die Zeugen, wie sie momentan einbestellt werden, erkennbar nichts zur Aufklärung beitragen können. Und das sind Sitzungszeitstunden. Heute waren es wir haben von 12 bis 14:30 da gesessen, also 2,5 Stunden in öffentlicher Sitzung, in denen wieder nichts an Aufklärung stattgefunden hat. Das ist etwas, was ich persönlich dann auch als Grund empfinde, warum Menschen auch auf diese Politik schauen, frustriert sind und dann auch sagen, hier kommt nichts bei raus. Mhm. Also angetreten mit einem Aufklärungsgrundsatz, der dann hinterher nicht umgesetzt wird, dass das zu Politikverdrossenheit führt, schwierig. Gut, jetzt könnte man unserem Podcast natürlich auch vorhalten, wir sind da sehr einseitig, ne? Weil wir ja so jetzt gar keine Fans der CDU-CSU sind und der SPD, naja gut, ich bin SPD-Mitglied, aber...
Ja, doch, geben sie auch nicht viel Grund dafür. Also ich bin bereit, mich dem da zu ändern, aber
genau.
An mir liegt es nicht.
Nee, also grundsätzlich würden wir auch über andere Aspekte berichten und werden wir bald auch. Wir sind ja eingeladen nächste Woche bei Herrn Felgentreu oder übernächste Woche zum Hintergrundgespräch. Anlass war, dass ich getwittert hatte, dass man die SPD ja offensichtlich zum Jagen tragen muss. Und innerhalb von 2 Stunden gab es dann eine proaktive Anfrage aus Kreisen der SPD. Also sowohl Stella als auch ich freuen uns darauf, dann demnächst mit Herrn Felgentreu zusammenzusitzen.
Auf die Jagd zu gehen.
Genau, und dann mal nachzuhaken, warum denn da alles so schleppend vorangeht und seine Sicht der Dinge dann auch nochmal zu erfragen. Es wird ein nettes Gespräch. Mal schauen, was wir aus diesem Gespräch dann an Tonmaterial mitbringen können und dürfen. Und ob da auch ein kleines Interview noch am Rande bei rumkommt, da würde ich ja dann drauf bestehen.
Ja, damit runden wir das jetzt mal ab.
Damit runden wir das total ab und sind auch durch für heute, denn Pressestatements haben wir den Abgeordneten heute nicht abverlangt.
Nein.
Nicht mal denen von der uns nahestehenden Opposition. Einen kleinen Einblick aus den Pressehintergründen kann ich noch geben. Also das Aufklärungsinteresse ist bei der Opposition ja generell höher als bei den Regierungsparteien. Mhm. So hat es Konstantin von Notz formuliert. Und er hat halt auch so ein bisschen eingestanden, augenzwinkernd, naja, also es wäre ja wahrscheinlich dann ähnlich, wenn die Grünen einen Minister stellen würden, dass sich die Grünen vielleicht ähnlich verhalten würden und nicht mit ganz so viel Elan aufklären würden, wie das eben gerade so bei der SPD und CDU/CSU der Fall ist. Wir dürfen gespannt sein, ob sich dieses dann mal irgendwann ergibt und ob wir dann auch Herrn von Notz irgendwann mal beim Wort nehmen können und sagen können, hey, Herr von Notz, lieber Konsti, als Opposition, da bist du ja deutlich kritischer mit den Regierungsorganen umgegangen. Was ist denn nun passiert? Man weiß es nicht, wie das aussehen würde, aber ich denke, die CDU, CSU und auch die SPD werden deutlich besser beraten, hier bei so einem gravierenden Fall wie dem Attentat vom Breitscheidplatz ein bisschen mehr
Schneid zu zeigen.
Bisschen mehr Schneid zu zeigen, ganz genau. und wirklich mal auf Aufklärung zu drängen. Ja, dann
verabschieden wir uns von euch
und hören euch wirklich auch erst wir hören uns dann wirklich auch erst viel, viel später, denn
genau, die nächsten Sitzungen sind geheime Sitzungen, die wir heute erfahren haben.
Ja, beziehungsweise ist es Haushaltswoche in der nächsten Woche und da findet dann wohl keine Sitzung vom Untersuchungsausschuss statt und die nächste öffentliche Sitzung ist für den 29.11. angekündigt. Insofern haben wir dann jetzt erstmal etwas Urlaub. Ne?
Genau, dann hört ihr uns wieder am 30.11. und bis dahin, macht's gut. Tschüss!
Tschüss!